Gehen wir mal weiter zum zweiten Kapitel, zu den Gläubigernationen. Ich habe eine für die Gläubigernationen und ihre Wirtschaft positive Bilanz präsentiert von 50 Jahren Entwicklungshilfe. Und die steht auch so. Allerdings gibt es da einen Wermutstropfen, weil diesen erfreulichen Leistungen, billige Rohstoffe einzukaufen, Banken kriegen ihre Kredite verzinst, Entwicklungsländer tanzen nach der Pfeife der Gläubigernationen. Diesen Vorzügen, diesen Leistungen steht ein Manko gegenüber. Die schiere Masse der Schulden, die sich da aufgetürmt hat, macht den Urhebern, den Gläubigernationen, nämlich Sorgen, weil sich zunehmend zeigt, dass diese Schuldenmasse immer schlechter bedient wird. Die Gläubigernationen, haben ein Problem, und zwar mit ihrem Kredit, den sie in die Welt gesetzt haben, weil der offenbar mehr Ansprüche generiert, als die Quelle hergibt, die das leisten soll. Ich drücke das bewusst jetzt mal so aus, damit klargestellt ist, dass der Stoff, um den da gehandelt und gestritten wird auf so einem Weltwirtschaftsgipfel, nicht einfach die Armut eines Staates und schon gleich nicht die Armut eines Bewohners dieses Staates ist. Die haben ein eigenes Problem, und zwar mit ihrer Kreditmasse, die zunehmend unbedienbar wird. Staaten, die mit ihren Exporterlösen die Zinsen für ihre Kredite nicht bezahlen können, die stellen in der Tat ein Problem dar. Für jede Agentur, eine private Bank oder eine Finanzorganisation wie die Weltbank oder den IWF bedeutet es nämlich, es gibt einen Einnahmeausfall, Zinsen werden nicht bezahlt und am Ende steht das Vermögen in Gefahr, das man ja ausgeliehen hat, der Kredit selbst. Und wenn sich Entwertungen häufen, weil einfach nicht mehr bezahlt werden kann, dann haben Staaten schon gleich Sorgen, dass darüber, dass Kredite in großem Ausmaß unbedienbar sind, Banken in Gefahr geraten, weil die ihrerseits zahlungsunfähig werden und die ihrerseits große potente Firmen in den Ruin treiben können, bloß weil Daimler seine Einlagen bei der Deutschen Bank hält oder von der als Hausbank kreditiert wird. Also sehen Staaten ein Problem darin, dass der unbedienbare Kredit zu Kettenreaktionen führt, die aus Entwertungen größeren Ausmaßes bei Banken, im gesamten Kreditwesen, im Staatshaushalt nach sich zieht, sodass Gefahr im Verzug ist, auf die man antworten muss.
Metropolen ein eigenes ökonomisches Problem mit der Schuldenaufführung in der dritten Welt einerseits, was mit dem Zustand der Länder oder Stichwort Armut weil es ist doch die Vermittler ist doch selber auf aufgezogene Sorte eine Wirtschaft verbunden, die dritte Weltstaat einfach nicht darauf festlegt und davon abhängig macht, was die Geschäftsleute in den Metropolen zu welchen Preisen ihnen abnehmen. Insofern ist das, was Nichtbedienbarkeit der Schulden oder den das ist doch Fakultät des Kapitalismus selber aufgezogenen Rohstoffwirtschaft verbunden.
Das wäre jetzt erstmal der logischen Form nach gar kein Einwand, dass du sagst, das Problem, das sie bearbeiten, ist das Ergebnis ihrer eigenen Politik. Das nimmt doch nichts davon weg, dass es ein Problem ist. Du kannst doch nicht sagen, dem Staat ist die Krise wurscht. Er hat da schließlich die Wirtschaft in Auftrag gegeben. Das ist doch albern.
Ich habe nicht verstanden, dass das was will. Dass der Staat, dass die Staaten ein ökonomisches Problem mit ihrer Aufführung der Schulden haben, wie wir ihn erwähnen, genau als Resultat dessen, dass der Rohstoff verkauft wird als Entwertung für die Drittweltstaaten. Dass das unabhängig davon sei, von dem Zustand auch.
Nein, das ist nicht unabhängig von diesem Zustand.
Was wolltest du da einwandeln? Das habe ich mit der Armut.
Gut, ich erkläre mal meinen Einwand. Ich hätte ihn mir ganz sparen können. Ich hätte einfach sagen können, die Gläubigernationen haben ein Problem. Ihre Kredite werden nicht bedient. Das ist bitter. Man wollte ja Zinsen kassieren und das Vermögen erhalten. Und jetzt muss es annulliert werden. Ich habe mir deswegen die Negation erlaubt, dass diese Problemstellung nicht den Gegenstand vor Augen hat. Arme Staaten und arme Bewohner. Weil die diesem Gipfel so applaudiert haben, die große Masse, die Live-Aid-Konzertbesucher, der Auffassung sind, das sei dasselbe. Das ist aber nicht dasselbe, ob sich eine mächtige Nation, die Kredit vergeben hat, darum sorgt, dass ihr eigener Kreditüberbau platzt, weil die anderen nicht zahlen. Oder ob sie sich darüber sorgen, dass in diesen Ländern kein Mensch überleben kann, weil jeder Cent in einen Schuldendienst gepumpt wird. Es ist sogar nicht nur so, dass das zwei disparate Gegenstände sind, sondern wegen des Ersten wird das Zweite verlangt. Wenn der Schuldendienst die Priorität Nummer 1 wird, dann haben diese Staaten Gründe, die Armut in dieser Gegend eher zu forcieren und nicht zu alimentieren. Nur deswegen habe ich es gesagt, eigentlich hätte ich es mir sparen können, jetzt bin ich aber froh, dass ich es gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du jetzt zufrieden bist. Ich will nicht leugnen, dass dieses Ergebnis unbedienbarer Schulden, sagen wir mal so locker, damit zusammenhängt, dass die Rohstoffexportnationen in eine Abhängigkeit geraten, mit verfallenden Preisen die Zinsen nicht bezahlen zu können, die sie aber bedienen müssen, weil sie diese Schulden für den Rohstoffabtransport brauchen. Ja, das ist schon so, deswegen habe ich ja mit meinem ersten Kapitel angefangen. Aber der Gegenstand, der jetzt der Gegenstand der Sorge ist, ist der prekäre Zustand des eigenen Kreditwesens bei diesen Gläubigernationen. Und jetzt mache ich mal einen Vorgriff auf ganz hinten. Es ist bereits eine moralisch eingefärbte Betrachtung der Sache. Wenn ich sage, die Drittweltstaaten bezahlen ihre Schulden nicht, das müssen ja korrupte Regimes sein, da ist doch was im Argen, da läuft doch was falsch bei denen. Mindestens müsste man erstmal noch gar nicht ökonomisch vertiefend mit gleichem Recht sagen, naja, was heißt hier, die haben Schulden, die sie nicht bezahlen können. Die anderen haben so viel Zinsansprüche in die Welt gesetzt, dass sie ihre Quelle glatt überfordern. Da wäre moralisch betrachtet erstmal der Gläubiger der Blöde und nicht der Schuldner. Dass das so einsinnig wird moralisch, ja, na der Gläubiger ist der Arsch. Ja, das liegt an der Form des Kredits, weil das ein Vertrag ist, in dem der Zins erwirtschaftet werden muss, weil es eine Pflicht ist. Insofern ist klar, ja, durch die Brille dieser ökonomischen Kategorie begeht der, der die Schuld aufgenommen hat, eine Pflichtverletzung. Na, ist doch klar, dass der der Schofle ist. Der hat was verkehrt gemacht, der versagt. Es ist rechtlich so und deswegen auch noch moralisch. Das ist das Peinliche, dass die Moral jetzt auch noch auf der Seite der Stärkeren ist. Aber das liegt an der Form des Kredits, dass es eine Pflicht des Tributs ist. Unabhängig davon, ob der Erfolg wirklich zustande gebracht wird, der Gelderlös, den man braucht, um den Zins zu bezahlen. Nimm es einfach mal so. Unbedienbare Schulden der dritten Welt heißt, die erste Welt hat zu viele Ansprüche an eine Quelle gerichtet, die dazu nicht fähig ist. Das ist jetzt ihr Problem. Mit dem Problem kannst du wieder intervenieren, wenn du nicht einverstanden bist. Ja, aber ich nehme den Faden auf und mache ihn weiter. Mit dem Problem gehen sie seit 20 Jahren oder noch länger um und haben das bislang in der Form getan, Umschuldungsmaßnahmen einzuleiten. Die komplizierten, verschlungenen Pfade sparen wir uns. Aber das Prinzip davon soll gesagt sein. Wenn ein Drittweltstaat seine Schulden nicht bedienen konnte, Zinsen und Tilgung ausblieben, dann gab es Verhandlungen darüber, ob diesem Staat ein neuer Kredit gewährt wird, nur zu dem Zwecke, den alten, nicht bedienbaren, mit Hilfe des neuen Kredits zu bedienen. Das ist, was man Umschuldung nennt, sodass der neue Kredit dafür sorgt, den uneinbringlichen Alten als nach wie vor gültiges Vermögen, das etwas abwirft, in den Büchern der Kreditagenturen und Banken stehen zu lassen. Ihn also als kapitalistisch gültiges Vermögen zu erhalten. Daran liegt ein kleiner Widerspruch an dem Verfahren, weil ja immerhin auf diesem Weg unhaltbare Kredite dadurch haltbar gemacht werden, dass der Umfang der unhaltbaren Vermögenstitel vergrößert wird. Es ist gewissermaßen eine Absicherung gegen das Risiko durch seine Ausdehnung. Dieses Verfahren aber wurde betrieben. Und es hat für die Entwicklungsländer geheißen, formell waren sie nach wie vor kreditwürdige Partner im Geschäftsleben. Und zwischenstaatlich. Ihnen wurde ja ein Kredit gewährt. Freilich nur wegen ihrer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit, die in Zahlungsfähigkeit verwandelt werden sollte. Aber materiell waren diese Staaten komplett enteignet. Weil die Umschuldungsaktion den gesamten Bestand des Landes an natürlichen Ressourcen als Pfand, als Sicherung genommen hat für die Prolongierung dieser uneinbringlichen Kredite. Wer sich erinnert, bei der Umschuldungsaktion von Mexiko gab es das mal, da wurde das mal an die große Glocke gehängt, dass Mexiko einen neuen Kredit brauchte, um alte, nicht bedienbare weiter zu bedienen und dafür die gesamte Ölreserve des Landes zur strategischen Reserve der USA umgewidmet wurde. Ein Punkt, an dem man sehen kann, wie weit dieser Status entfernt ist von dem ausgänglichen Ziel der Entwicklungsländer. Was einmal Mittel für den staatlichen Gelderwerb sein sollte, der Rohstoff, ist jetzt Sicherheit in der Hand fremder Gläubiger für den Schuldendienst. Der Schuldenerlass, von dem wir eingangs gesprochen haben, der jetzt der Gegenstand auf diesem Weltwirtschaftsgipfel war, der Schuldenerlass ist der Abbruch mit dieser Spirale, mit neuem Kredit unbedienbaren haltbar zu machen. Dieser Erlass, damit keine falschen Vorstellungen einreißen, bezieht sich nicht auf alle Schuldner, sondern auf einen vergleichsweise kleinen Teil. Die, die Sie die hoch verschuldeten, diese High Indebted Poor Countries nennen, diese HIPCs. Lange wurde darum gestritten, wer das ist. Geeinigt hat man sich auf die, bei denen der Quotient von Schulden zu Exporten größer ist als 2. Wo also die Erlöse heftig hinter den verlangten Leistungen für den Schuldendienst zurückbleiben. Unter diesen Ländern haben sich jetzt mittlerweile 28, glaube ich, qualifiziert. Und darunter sind richtige Brocken, wie Nigeria mit 18 Milliarden in der Kreide. Und bei diesen qualifizierten Ländern wird auch nicht einfach deren Schuld erlassen, sondern es wird ein Teil ihrer Schuld zur Streichung freigegeben. Schulden, die sie bei der Weltbank und dem IWF haben, ausgenommen sind in diesem ganzen Verfahren die Schulden, die sie gegenüber Banken haben und die sie gegenüber Staaten bilateral haben. Und an der Stelle will ich nochmal den Punkt betonen, der auf den wirklichen Stoff der Behandlung der Weltwirtschaftsmächte verweist. Wenn man sagt, arme Länder, die für den Schuldenerlass in Betracht kommen, sind solche, bei denen das Verhältnis von Schulden zu Export prekär ist, größer 2 ist, dann habe ich damit ausgedrückt, dass nicht die Armut des Landes schlechthin, auch nicht die Armut der Bewohner der Stoff der Sorge ist, sondern die Verletzung des verlangten Schuldendienstes. Das müssen Länder sein, die Schulden aufgenommen haben in großem Ausmaß. Ein Land, in dem die Leute verrecken wie die Fliegen, das aber keine Schulden auf dem Buckel hat, ist für diese Leute uninteressant, kommt nicht in Betracht. Das ist ein Fingerzeig darauf, dass sie mit dem Blick auf die Schulden dieser Leute ihren prekären Kredit vor Augen haben, an dem sie arbeiten. Dass das eine Strategie ist, die sowas wie ein Abrechnen ist. Schuldenerlass bei diesen Ländern, bei denen Schulden zu Export größer 2 ist. Das kann man an diesem eingeschlagenen Verfahren sehen, dass Schuldenerlass das Mittel der Wahl sein soll, wie man der Lage beikommt. Es kommt zum Beispiel, um das als Alternative mal ins Spiel zu bringen, keiner von den Gläubigernationen darauf. Naja, wenn das Verhältnis von Schulden und Export so schlecht aussieht, dann muss man eben am Nenner etwas verändern und den Export ankurbeln. Dann können sie ja wieder bedienen. Dass das eine bleibende, dauerhafte Lage ist, wo ein Land durch die Kredite und Zinsen überbeansprucht ist, im Hinblick auf die Quelle, die die Bedienung leisten soll, das wird darin eingestanden, dass man sagt, an diesem Quotienten braucht man am Nenner überhaupt nicht rumzufummeln. Exportankurbelung, Erlössteigerung geht nicht. Wenn man irgendwo rumfummelt, dann am Zähler, bei den Schulden. Also wird an dem jetzt rumgefummelt. Und zwar so. Diese Schulden werden sorgfältig geprüft und in 2 Teile zerlegt. Da gibt es nach dem Dafürhalten der großen Gläubigernationen bei diesen hochverschuldeten Armen, um die es hier geht, einen nicht aushaltbaren Teil der Schulden und einen aushaltbaren. Und den nicht aushaltbaren, das ist ihr Votum, den sollte man bei den qualifizierten armen Ländern streichen und die aushaltbaren sollten weiter bedient werden.
Das heißt aushaltbar.
Aushaltbar soll heißen, die, die das bewerten und beurteilen, sind der Auffassung, die sind aushaltbar in dem Sinne, dass das Land mit seinen Erlösen dem Schuldendienst gewachsen ist, das leisten kann. Und dass ein Übermaß darüber hinaus, den man unaushaltbar nennt, dem Land erlassen werden würde. Ja? Jetzt wird so getan, als hätte man eine objektive Qualität von 2 Schuldenblöcken auseinander dividiert. Den aushaltbaren Teil plus einen Keil obenauf, den man unaushaltbar nennt. Diese Unterscheidung ist gar keine wirkliche Qualität dieser beiden Schuldenbestandteile, sondern definitorische Willkür, um es plastisch ins Bild zu setzen. Ein Land wie Benin hat 10 Milliarden Schulden. Aus der letzten Umschuldungsaktion stammen 2 Milliarden. Man kann natürlich durch die Brille einer Gläubigernation sagen, gut, die letzten 2 waren zu viel, die sind unaushaltbar. Aber die ersten 8 wären doch dann aushaltbar. So wird eine Unterscheidung vorgenommen. Aber die 2 Milliarden Euro, die das Land in einer Umschuldungsaktion zugesprochen bekommen hat, die hat es ja bloß deswegen als Kredit bekommen, weil die 8 Milliarden nicht bedienbar waren, also nicht aushaltbar waren. Also liegt der Sinn und Zweck dieser Unterscheidung auch gar nicht darin, wirkliche Quanta von Schulden auseinander zu dividieren, von denen man ökonomisch zutreffend sagen könnte, damit kann das Land leben. Schuldendienst für 8 Milliarden ist leistbar bei den Erlösen dieses Landes. Sondern dann liegt der Grund dieser Unterscheidung in dem Interesse der Gläubigernationen, die diese Unterscheidung vornehmen. Und dieses Interesse besteht darin, dass sie mit der Streichung des als unbedienbar deklarierten kleinen, vergleichsweise kleinen Überhangs von Schulden den ganzen großen Rest damit als solide deklarieren wollen. Der Schuldenerlass, der also ein vergleichsweise kleines Stück der Schuld streicht, leistet mit dieser Reduktion genau dasselbe wie die Überschuldung, die Umschuldung mit der Aufblähung des Kredits. Nämlich den Kredit im Großen und Ganzen als solide, als nach wie vor werthaltiges Vermögen darzustellen. Der Adressat dieser Operation, das versichern sich die Staaten untereinander und sie versichern es mit dieser ihrer Proklamation gegenüber der gesamten internationalen Finanzwelt, der damit das Signal ausgesandt wird, die von den großen Gläubigernationen bewirtschafteten nationalen Gelder, das in ihnen angelegte Vermögen, das sind gute, verzinste Geldanlagen, sodass sich die Finanzwelt weiterhin in diesen nationalen Geldern ihrem Kredit- und Geldwesen gut aufgehoben wissen darf. Spart mir mal die verwickelten Details an dieser Front, vielleicht kommen wir in der Diskussion drauf, und zieh mal die Konsequenz, die so ein Verfahren für ein Entwicklungsland nach sich zieht, im Verhältnis zu allen bisherigen Prozeduren. Ein solcher Schuldenerlass, wenn ein Entwicklungsland in den Genuss desselben kommt, verleiht ihm einen völlig neuen Status in der Welt der Staaten. Ab sofort ist nämlich die Kreditwürdigkeit eines solchen Landes für null und nichtig erklärt. Dieses Land ist zu einem geschäftsunfähigen Subjekt gemacht worden. Nicht, dass diese Länder pleite sind, ist neu. Das waren sie gestern schon bei der Umschuldung. Da konnten sie ihre Kredite auch nicht bezahlen aus den Erlösen. Aber dass jetzt höchst förmlich durch die großen Gläubigernationen über sie das Urteil vollstreckt wird, offenbart wird, ihr seid zahlungsunfähig. Ja, das ist sowas in der Staatenwelt wie der Offenbarungseid in der Geschäftswelt. Mit einem kleinen Unterschied. Ein solches Urteil über einen anderen Staat zu sagen, also so etwas über die Kreditwürdigkeit in Bezug auf ein staatliches Subjekt auszusprechen, ist immer die Verknüpfung der Geldfrage mit einer Machtfrage. Wenn das Urteil vollstreckt ist, ist vollständig klar, nicht nur, dass ein solcher Staat keinen weiteren Kredit von den Staaten dieser Welt bekommt, sondern dass damit auch die wesentliche Grundlage und Sicherheit entfällt, für Banken solchen Staaten Kredit zu geben. Wenn nämlich deren Kredite prekär sind, spekulieren die zuerst darauf, dass es staatliche Rückversicherungen in der Hinterhand gibt, die aus eigenem Antrieb und Interesse die Rückwirkungen auf ihr Bankenwesen bremsen und moderieren wollen und mit Krediten einspringen. Sowas also über einen Staat zu sagen, der kann seine Schulden nicht bezahlen, ist so etwas wie eine Abrechnung, eine Schließung eines Kontos. Das ist übrigens der Grund dafür, dass etliche unter den Drittweltstaaten sich nicht in die Schlange der Wartenden eingereiht haben und gesagt haben, wir wollen dazugehören zu denen, die einen Schuldenerlass bekommen. Es gab etliche von denen, die sich davor gefürchtet haben, dass sie daraufhin festgenagelt werden, weil sie antizipiert haben, das ist das Abschneiden eines Staates, nicht nur von dem zwischenstaatlichen Kredit, sondern auch von dem Kredit von großen Banken, den man braucht, um irgendetwas aus den Potenzen des Landes zu machen. Kreditwürdigkeit ist damit annulliert, aber aus der Zinsknechtschaft umgekehrt sind sie gar nicht entlassen. Die Restschuld, der weitaus größere nicht gestrichene Teil, bleibt stehen und der Schuldendienst in Bezug auf dieses reduzierte Niveau muss weitergehen, ebenso der dafür nötige Rohstofftransport. Und das führt zu einer kleinen Verwicklung oder einem Widerspruch, der sich jetzt sichtbar macht in dem Zustand, in dem diese Staaten sind und wie da unten mit neuen Methoden für Ordnung gesorgt wird. Es ist nämlich gar nicht so einfach unter einen Hut zu bringen, erst einem Staat zu sagen, du bist kreditunwürdig, du kriegst also keinen neuen Kredit, und dann und gleichzeitig von ihm zu verlangen, aber der Schuldendienst an dem Verbliebenen, der muss funktionieren wie eine Eins, das muss laufen. Die Kredite, auf die er angewiesen war, um seine staatliche Ordnung zu finanzieren, bleiben nämlich einfach aus. Da schließt einfach, schaut mal in die FAZ, da schließt einfach nicht nur ein Gesundheitsministerium, sondern auch ein Straßenbauministerium. Vielleicht hat es nur 12 Angestellte, aber immerhin haben die Transportwege zum Hafen in Schuss gehalten. Der Kampf derer, die den Staat als Einnahmequelle benutzen, rivalisierende Clans, geht um eine verminderte Beute. Also gibt es das, wofür wir der Wissenschaft schon 2 neue Namen verdanken. Es gibt Failing States und Fail States. Es gibt scheiternde Staaten, Partizip Präsens, und solche, die schon gescheitert sind, soll heißen, wo es gar kein flächendeckendes Gewaltmonopol mehr gibt, das in einem Land die Ordnung aufrechterhält, die die großen Gläubigernationen aber als Ordnungsinstrument schätzen, damit der Rohstoffabtransport und Schuldendienst weitergeht. Es findet ein Zerfall staatlicher Ordnung statt, auf den die großen Nationen antworten. Im Prinzip so, dass sie die Trennung der Benutzung dieser Landstriche von einer intakten Staatlichkeit vornehmen. Praktisch so, dass wo immer möglich exterritorial produziert wird. Öl am besten offshore, gleich in Tanker verladen, dann hat man das ganze Ordnungsproblem mit diesem Tohuwabohu an Land nicht. Shell zum Beispiel fördert in Nigeria Öl und muss sich seit vielen Jahren gegen die aufständischen Schwarzen behaupten, deren Böden ruiniert werden durch die Pipelines, die immer das Öl in den Boden entlassen. Shell tut es mit einer kleinen Privatarmee. Und ein Unternehmen, das gewaltmäßigen Schutz für seine Plantage braucht, kann den mittlerweile von Privatsöldnerarmeen kaufen. Gibt sogar im Internet eine, die heißt Executive Outcome, sind trainierte Jungs aus Südafrika, kann man mieten. Und für größere Unternehmen gibt es mittlerweile eine Afrikanische Union, wo aus den zerfallenden Staaten verbleibende taugliche Restposten ausgewählt werden, die von Amerika finanziert und ausgerüstet werden. Und immer da, wo soziale Brennpunkte auftauchen, nennen wir es mal so, wie Darfur, eingesetzt werden.
Und jetzt kriege ich zwei Sachen nach wie vor nicht zusammen.
Ja.
Einerseits behauptet wurde, die neue Schuldenpolitik wegen der Streichung von Schulden sei das Urteil, ein Teil der betroffenen Drittweltstaaten für geschäftsunfähig zu erklären. Andererseits Einerseits, aber andererseits ist behauptet worden, dass was früher als Umschulung gelaufen ist, das heißt, im Prinzip nicht bedienbare Schulen formell als Vermögen stehen zu lassen. Einerseits, andererseits ist gesagt worden, im Ergebnis sei das dasselbe wie was, was jetzt als neues Prinzip oder Schulenpolitik über die Welt praktizieren würden, nämlich die Sortierung in nicht aushaltbaren und aushaltbaren Schulen. Das sei im Ergebnis dasselbe wie ihre frühere Umschule.
Nein.
Ja, das ist aber.
Okay, dann sage ich es nochmal. Ich habe den Einwand hier vorne so aufgefasst. Er sagt, er kriegt zwei Sachen nicht zusammen, weil er einerseits bei meiner Argumentation rausgehört hat, dass der Schuldenerlass im Verhältnis zur bisherigen Praxis der Umschuldung eine völlig neue Strategie ist, die mit den alten Prinzipien bricht. Und dass er auf der anderen Seite rausgehört hat, der Schuldenerlass würde genau dasselbe machen wie die Umschuldung.
Diese Sortierung in den nicht aushaltbaren und aushaltbaren Schulen, da wird doch ein Teil der Schulen, da wird doch auch so getan. Als wäre das im Prinzip noch Vermögen, obwohl es uneinbringlich ist.
Ja, jetzt, ja.
Also dieser Vergleich, da komme ich nicht mit.
Gut, dann sage ich jetzt nochmal, wenn man vergleicht, braucht man ja was Gleiches und was Verschiedenes. Ja? Die Umschuldung wie der Schuldenerlass haben das Identische darin, dass sie auf eine eingetretene Zahlungsunfähigkeit des Schuldners antworten. Der kann Schulden nicht bedienen. Und das ist ein Problem für die, die die Kredite vergeben haben, weil sie dem Risiko der Entwertung ausgesetzt sind. Dieses Problem bearbeiten auch beide Strategien, die Umschuldung genauso wie der Schuldenerlass. Aber sie bearbeiten dieses Problem auf unterschiedliche Weise. Die Umschuldung gibt neuen Kredit, um den uneinbringlich alten haltbar zu machen. Und bewegt sich damit in dem Widerspruch, dass sie die Absicherung des Risikos durch die Vergrößerung der prekären Finanztitel betreibt. Ein Banker würde sagen, das ist heikel, dem schlechten Geld immer weiter Gutes hinterherzuwerfen. Der Schuldenerlass bricht mit diesem Verfahren, weil er wirklich ein Stück der Schuld, das aus Gründen, über die ich geredet habe, als nicht mehr aushaltbar definiert wird, ein Stück Entwertung in Kauf nimmt, damit den ganzen anderen Rest als solide und bedienbar darstellt und darauf spekuliert, dass der als Vermögen erhalten bleibt. Dass sie den Kredithaufen insgesamt als nach wie vor gültiges Vermögen darstellen wollen, das ist auch noch beiden Verfahren einig. Aber der Schuldenerlass will sagen, Sie nehmen jetzt, bevor Sie neues Geld in die Hand nehmen und das Risiko vergrößern, lieber einen Schnitt vor und nehmen eine dosierte Entwertung in Kauf und behandeln aber dann ab jetzt damit auch das Subjekt, das die Schulden hat, als eines, das keine Kreditwürdigkeit mehr besitzt.
Im Umschuldungsverfahren. Das Umschuldungsverfahren ist ja einerseits das, was du gesagt hast, die Methode, die Schulden haltbar zu machen. Es ist aber gleichzeitig ein Verfahren, was einen weitergehenden Anspruch an die Bedienung stellt, also auch behauptet, dass dieser Anspruch glaubwürdig ist. sagt, wem trauen wir zu, nach Maß, nach Übernahme der Programme die, und Projekte, die das IWF eben aufhält, was er alles machen muss, um seine Produktion umzustellen, zu privatisieren, was weiß ich alles. Dem trauen wir zu, dass er mit der neuen Bürde das dann auch insgesamt weiter bedienen kann. Es kommt jetzt gar nicht darauf an, ob das stimmt oder nicht, sondern es ist doch der prinzipielle Anspruch, der in einer Umschulungsaktion drinsteckt. Und der Übergang zu sagen, wir streichen die, streicht ja genau diesen Anspruch, der bringt richtig zum Ausdruck, dass diese Erwartung nicht mehr gestellt wird.
Ja.
Das ist die Negation dieses Urteils über den Kreditnehmer.
Ja.
Das macht auch den Unterschied bezogen auf den Schuldner aus. Was mutet man dem einerseits zu und was traut man ihm aber andererseits?
Ich dachte, da ist ein Urteil getroffen über das Gesamtpaket der Schulden, dass unseren Teil davon erklären wir für unerträglich, der Rest dafür ist dann wieder erträglich. Was ich daran nicht verstehe, Teil dann streichst, ist doch gleichzeitig ausgesprochen, dass der gar keine Kreditwürdigkeit mehr hat. Was ist denn dann mit den Schulden, die man stehen lässt? Da ist doch dann auch mit entschieden, dass sie nichts mehr taugen.
Die kriegen eine andere Funktion. Das ist eigentlich in dem, was Rolf gesagt hat, schon gesagt worden. Behalten die Funktion der Erpressung dessen, dass der Staat weiterhin die Exportleistung, die er bisher bringt, weiterhin zu leisten hat. Das Nicht-Entlassen aus der Schuldknechtschaft ist der Zwang, das Stück eingebunden sein in den Weltmarkt, was da noch existiert, aufrechtzuerhalten. Und das ist auch der Zweck der Beibehaltung eines Teils der Schuld.
Dann ist das, was du gesagt hast, damit gemeint wird, Signal an die Finanzen. Die sollen nicht dort neu investieren, weil das Land ist abgeschrieben und dort kann keine Schulden mehr aufnehmen. Aber das, was da an austeilbaren Schulden existiert, ist für die Banken immer noch ein Geld, was irgendwie steht und weiter bedient werden könnte.
Das hat mit den Banken erstmal gar nichts.
Doch, das war ein Zusammenhang, wo er das gesagt hat. Aushaltbare und unaushaltbare. Das wäre von den westlichen, von den Gläubigerstaaten aus ein Signal an die Finanzwelt.
Das sind zwei verschiedene Gegenstände, die jetzt aufgeworfen sind. Das eine ist, was bedeutet es für so ein Land, wenn ein Schuldenerlass vorgenommen wird? Und das andere, was du aufwirfst, ist, wem gegenüber wird eigentlich damit die Werthaltigkeit des Kredits dargelegt, demonstriert? Da denken die Gläubigernationen, die das machen, an ihr eigenes Geld, an ihr eigenes Kreditwesen, von dem sie sagen, indem wir mit unseren Vereinbarungen dafür sorgen, dass die vielen faulen Kredite gültiges Vermögen bleiben, ist für alle Finanzanleger auf der Welt klargestellt, dass das Geld dieser Nationen und ihr Kreditwesen nach wie vor eine erste Adresse für Geldanlagen aller Art ist. Noch plumper, da will ein Staat sagen, wenn Argentinien morgen nichts mehr zahlt, geht weder einfach die Deutsche Bank noch Hans Eichel pleite. Wir können nämlich im Extremfall Geld drucken und bekennen uns sogar dazu, dass wir uns aus dieser Krise rauskaufen. Dass dieser ganze Schwindel zwischen aushaltbaren und unaushaltbaren zu unterscheiden Eindruck macht, kommt nicht daher, dass die Glaubwürdigkeit der Rechnung überzeugend ist, sondern dass das Subjekt, das das macht, etwas für die Überzeugung beizusteuern hat, das nicht aus der ökonomischen Rechnung kommt, sondern aus seiner Macht. Wenn ein Staat sagt, das ist aushaltbar, dann hat er viel mehr gesagt als etwas über den Zustand dieses Landes und seines Schuldenbergs. Der sagt, wenn es da künftig wieder Ausfälle gibt, irgendwer muss ja die Entwertung auf seine Kappe nehmen, denen werden jetzt 40 Milliarden erlassen. Die Bücher im IWF werden glattgestellt. Das ist ihr Verfahren. Beim IWF werden jetzt nicht mehr vorhandene Schulden, die gestrichen sind, weiter verzinst, nicht von den Ländern, die können es ja nicht, denen ist es erlassen. Die werden verzinst von den großen Gläubigernationen, damit der IWF seine Konten glattstellen kann. dann müssen aber Sie mit Ihrem staatlichen Kredit, mit dem von Ihnen gedruckten Geld, etwas in dieses Loch reinschaufeln, das Sie durch den Schuldenerlass produzieren. Der Staat überzeugt also durch ein Machtwort, indem er sagt, ich werde die durch diese Kreditakkumulation und ihre Unbedienbarkeit einreißende Gefahr dadurch moderieren, dass ich als staatliche Macht für diesen Kredit gerade stehe. Und weil ich eine Macht bin, im Unterschied zu einer Bank, kann ich das auch, weil ich kann Kredit schöpfen. Qua Macht. Was ein Staat nicht kann, das ist dann die erfreuliche Seite der Ohnmacht. Den Erfolg mit diesem neu geschöpften Kredit garantieren, auf den das zielen soll. Natürlich kann ein Staat sagen, und wenn ganz Argentinien platzt, drucken wir uns neues Geld. Aber wenn mit Geld drucken die Bereicherung der Nationen schon fertig wäre, dann könnten sie ihre ganzen Produktionsapparate auch wegwerfen. Sonst ist jetzt, wenn es um wirkliches Geld geht, das bloße Drucken desselben, ich nehme mal die abgekürzte Form für diesen verschlundenen Weg, Kredit aufnehmen und wieder beleihen und wieder. Die Vermehrung des Geldes ist dann, wenn sie bloß Kraft staatlichen Gewaltakt passiert, die Entwertung der Geldeinheit, das, was man als Inflation kennt. Das heißt für jeden Finanzanleger, der in einem solchen Geld operiert, die Leistungsfähigkeit dieses Geldes, mit ihm zu kaufen, in ihm zu investieren, wird geschmälert, sodass sich quasi die Expansionslust des Staates bei seinem Geldwesen darin rächt, dass der Wert seiner Einheit im Vergleich zu allen anderen in den Keller geht und der Kurs rutscht. Weil die Geldanleger und Verdiener dieser Welt sagen, in diesem Geld wird das Geld vermehren, das Geld erhalten, nicht sehr gut.
Deine Überlegung ist ein bisschen zu kurzschlüssig. Das geht nicht so direkt. Was die in diesen Umschuldungsoperationen und jetzt auch in den Entschuldungsoperationen machen, ist das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis zwischen den imperialistischen Metropolen und ihren Drittweltgeschöpfen als solches neu zu gestalten, als solches aufrecht zu erhalten. Es ist nicht unmittelbar, was ist dann der Kredit der Deutschen Bank an die Hauptstadt Luanda, sondern es hält dieses Gläubiger-Schuldner-Verhältnis auf zwei verschiedene Art und Weisen aufrecht und damit die Grundlage aus den Schulden, die diese Drittweltstaaten gemacht haben, geschäftlich irgendwas zu machen. Bitte jetzt nicht gleich nachstochern, was kann man da draus machen. Da kommen die tollsten Sachen raus, die verkaufen das, die verbriefen das, heißt es dann. Aber das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis als solches wird aufrechterhalten und das ist der Kunstgriff, den die machen. Und das geht auch auf seine Frage vorhin. Die sind sehr daran interessiert, das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis als solches getrennt davon aufrechtzuerhalten, was sie mit ihm in diesen Landstrichen angerichtet haben. Das steht wie eine Eins. Das beschäftigt sich mit sich selbst. Das sichert seine Geschäftsfähigkeit und die Fortsetzung von dem Klapperatismus. Ja, das machen die dort. Und insofern kümmern die sich wirklich nicht um die Ursache. Die Ursache kommt da ganz komisch vor. Bei der Umschuldung kommt sie so vor, aber kreditwürdig muss man diese Staaten trotzdem machen. Das trotzdem ist der ganze Kunstgriff.
Ja. Gebracht hat, wir speichern immer Geld, was es gar nicht mehr gab. Also das Bekenntnis dazu, dass die Schulden, die sie da streichen, der Sache nach nur Buchungspakte zwischen verschiedenen IWF-Konten und Staatskonten waren. Und dass im Grunde auch in diesen Buchungsakten der Staat als der quasi auf dem Papier stehende Schuldner gar nicht mehr vorgekommen ist. Das ist ja auch der Unsinn, wenn die vorliegende Schuldenerlasses meinen, die Staaten hätten jetzt Geld, weil die gestrichen. Gibt es schon lange nicht mehr und bei Ihnen ist es sowieso nicht mehr.